Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington ist mit einem lautstarken Streit vor laufenden Kameras zu Ende gegangen. US-Präsident Trump warf Selenskyj vor, er sei undankbar und riskiere einen dritten Weltkrieg. Selenskyj hatte auf Sicherheitsgarantien für sein Land gedrungen, weil Russland sonst keine Waffenruhe einhalten würde. Das Treffen wurde daraufhin abgebrochen, ohne dass, wie vorgesehen, ein Abkommen über die Ausbeutung von Bodenschätzen unterzeichnet wurde.
Es ist für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj der 5. Besuch im Weißen Haus, aber der 1. bei Donald Trump. Dem Mann, der ihn noch vor kurzem einen Diktator genannt hatte, entsprechend ernst die Mienen zur Begrüßung. Minuten später kommt es vor laufenden Kameras zu einem Eklat. Trump und Selenskyj fallen sich gegenseitig ins Wort, werden laut. Du spielst mit dem Leben von Millionen von Menschen. Du spielst mit dem Dritten Weltkrieg. Was du hier machst, ist sehr respektlos gegenüber diesem Land, das euch weit mehr gegeben hat, als es nach Meinung vieler Leute hätte tun sollen. Auslöser des Streits: Selenskyj kritisiert Trumps Annäherung an Russland. Auch US-Vizepräsident Vance nimmt den ukrainischen Präsidenten dafür in die Mangel. Du solltest einfach mal Danke sagen und akzeptieren, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. Lass uns die lieber mal ausräumen, als hier vor den amerikanischen Medien zu streiten, wenn du falsch liegst. Eigentlich sollte die Unterzeichnung des Rohstoffabkommens im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Trump will seltene Erden und andere Bodenschätze als Rückzahlung für geleistete Militärhilfe. Selenskyj hofft auf Geld für den Wiederaufbau und eine engere Bindung an die USA. Dazu kommt es nun nicht mehr. Zu Beginn des Gesprächs ist der Ton noch sachlich und die Hoffnung von Selenskyj groß, die USA wieder an seine Seite zu holen, zum Beispiel mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Ich zähle wirklich auf dich, um Putin zu stoppen. Du hast gesagt, genug mit dem Krieg. Es ist sehr wichtig, klarzumachen, dass Putin den Krieg angefangen hat. Er ist ein Killer. Die geplante Pressekonferenz wurde abgesagt. Selenskyj hat das Weiße Haus vorzeitig verlassen. Er könne wiederkommen, wenn er zu einem Frieden bereit sei, so Trump.
Ja, fragen wir nach bei Kerstin Klein in Washington. Wie haben Sie diesen Auftritt im Oval Office erlebt?
Das war schon ein extrem ungewöhnlicher Moment. Die haben sich ja quasi angeschrien und die Stimmung war wirklich eisig. Wir selbst waren nicht mit im Raum, aber man hat es den Leuten, die im Raum waren, angesehen. Die ukrainische Botschafterin zum Beispiel, die hat irgendwann ihren Kopf in die Hände gelegt, weil sie es offenbar auch nicht mehr aushalten konnte. Und selbst Journalisten hier, die seit Jahrzehnten über das Weiße Haus berichten, die sagen, sowas haben sie noch nicht erlebt. Das ist wirklich ohne Beispiel vorher. Und man hat halt gemerkt, wie Donald Trump im Laufe dieser Auseinandersetzung immer emotionaler wurde und offenbar sich wirklich nicht respektvoll behandelt gefühlt hat und hat ihm das eben auch vorgeworfen, Selenskyj, in einem Tweet jetzt, und hat gesagt, er hat im Oval Office die Vereinigten Staaten respektlos behandelt.
Was bedeutet das nun für die Ukraine und die Friedensbemühungen?
Ja, das ist ein Desaster. Also für Präsident Selenskyj war das ein Alles-oder-Nichts-Moment bei den Verhandlungen letzte Woche zwischen Russland und den USA. Da war die Ukraine ja nicht mit am Tisch. Die Bemühungen diese Woche mit dem französischen Präsidenten, mit dem britischen Premierminister, jetzt mit Selenskyj, waren der Versuch, wieder mit an den Tisch zu kommen, wieder auch gehört zu werden. Und das ist offenbar ganz klar gescheitert.
Kerstin Klein, danke nach Washington. Und wir gehen weiter zu Birgit Firnig in Kiew. Wie kommen denn die Nachrichten aus Washington dort in der Ukraine an?
Schockstarre, Fassungslosigkeit. Hier wurde der Präsident eines angegriffenen Landes vor laufender Kamera gedemütigt. In den sozialen Medien überschlagen sich hier die Nachrichten. Die Leute sind empört darüber, dass hier Täter-Opfer völlig verkehrt werden. Für die Ukrainer ist das ein ganz schwarzer Tag. Sie hatten natürlich große Hoffnung auf diese Annäherung zwischen Präsident Selenskyj und Trump gesetzt. Nun dieses Desaster. Der Vertrag ist nicht unterschrieben worden. Und für die Ukraine ist das einfach nur ein Tag, den sie am liebsten streichen wollen. Also hier ist keiner mehr, sozusagen glaubt mehr, dass es da einen Frieden geben kann. Und man hält auch Präsident Trump für nicht denjenigen, der jetzt hier wirklich einen Frieden, einen dauerhaften Frieden für die Ukraine vermitteln will.
Danke, Birgit Firnig in Kiew. Die US-Außenpolitik unter Trump entwickelt sich zum Stresstest auch für Europa. Vor welchen Herausforderungen die EU damit steht, zeigt ein Weltspiegel extra in der ARD-Mediathek mit dem Titel Bewährungsprobe: Europas Kampf in einer neuen Weltordnung. In deutlich freundlicherem Ton fand heute in Berlin die erste Sondierungsrunde von Union und SPD über eine mögliche Koalition statt. Beide Seiten sprachen anschließend von einem offenen und konstruktiven Treffen. Zum Auftakt gab Finanzminister Kukies einen Überblick über die derzeitige Haushaltslage. Kommende Woche soll es weitergehen.
Nach den Sondierungen gleich wieder Wahlkampf. Friedrich Merz tritt am Abend in Hamburg auf, wo am Sonntag gewählt wird. Der CDU-Chef sagt, die Atmosphäre bei den ersten Sondierungen sei ausgesprochen gut und konstruktiv gewesen. Wichtigstes Thema für ihn: Verteidigung.
Das allererste ist, wir müssen die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes wiederherstellen. Das hört sich so leicht an. Aber das wird eine verdammt schwierige Aufgabe.
Arbeitsauftrag für die schwarz-roten Sondierer. Vor allem unklar, wo das Geld herkommen kann. Die Union würde am liebsten das vorhandene Bundeswehr-Sondervermögen aufstocken. Die SPD fordert eine Reform der Schuldenbremse mit Ausnahmen für Investitionen und Verteidigung. Problem: Für beides braucht Schwarz-Rot Partner im Bundestag. Finanzminister Kukies bringt die Runde heute auf Stand, trägt vor, was der Bundeshaushalt hergibt. Doch die SPD beschäftigt auch noch ein weiteres Thema. Gibt es nach dem Wahlkampf genug Vertrauen zwischen Union und Sozialdemokraten?
Vor die Klammer muss gezogen werden: Vertrauen und Verlässlichkeit. Man muss aus dieser gescheiterten Ampelregierung lernen. Dauerstreit schadet nicht nur den Akteuren, sondern auch der Demokratie. Und es braucht eine stabile Basis für Vertrauen und Verlässlichkeit.
Jetzt scheinen die Sondierungen erstmal in eine Karnevalspause zu gehen. Die Runde will sich kommende Woche wieder treffen.
Heute also die erste Sondierungsrunde. Matthias Deiß in Berlin, war das ein guter Auftakt? Wie schätzen Sie das ein?
Also, dass die Sondierungsgespräche in, wie es nun ja heißt, konstruktiver Atmosphäre stattgefunden haben, heißt erstmal gar nichts. Aussagekräftiger ist hingegen die Tatsache, dass bis jetzt nichts Substanzielles über den Verlauf der Gespräche nach draußen gedrungen ist. Bis jetzt herrscht absolutes Stillschweigen. Und da es in dieser frühen Phase ja darum geht, Vertrauen zu fassen, nachdem im Wahlkampf doch einiges zu Bruch gegangen ist, ist das sicherlich keine schlechte Nachricht. Die große Frage, die über den Gesprächen schwebt, ist die nach einer Lösung der Finanzprobleme. Reform der Schuldenbremse oder erhöhtes Sondervermögen für die Bundeswehr. Ein Kompromiss zwischen den Positionen von SPD und Union könnte am Ende sein, ein weiteres Sondervermögen für Infrastruktur einzurichten. Aber so weit sind wir noch nicht.
Matthias Deiß, danke nach Berlin. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Vor 4 Monaten wurde die Weltnaturkonferenz in Kolumbien ergebnislos abgebrochen. Doch in der vergangenen Nacht haben sich mehr als 150 Staaten in Rom geeinigt. Sie beschlossen einen Weltnaturvertrag, der bis 2030 umgesetzt werden soll. Er sieht vor, 30% der Land- und Meeresflächen unter Naturschutz zu stellen. Das ist mehr als doppelt so viel wie bisher. Um das zu finanzieren, stellen die Länder jedes Jahr 200 Milliarden US-Dollar zur Verfügung.
Hübsch sind sie, die Blüten der Wasserhyazinthe. Doch die Pflanze hat hier am Viktoriasee in Kenia eigentlich nichts verloren. Die Zierpflanze stammt aus Südamerika und ist hier zur Plage geworden.
It endangered aquatic life.
Sie gefährden alles, was im Wasser lebt. Heimische Pflanzen werden überwuchert, kriegen kein Licht. Hinzu kommt, dass die Pflanzen dem Wasser Sauerstoff entziehen. Deshalb können Fische wie der Viktoriabarsch hier nicht gut leben. Michael Otieno zieht die invasive Art aus dem Wasser und würde gern Maschinen kaufen, um mehr Pflanzen aus dem See zu holen und die heimische Pflanzenvielfalt zu schützen. Dafür fehlt ihm aber das Geld. Doch das könnte sich bald ändern. Rom vergangene Nacht. Nach einem Verhandlungsmarathon haben sich die Staaten auf der Weltnaturkonferenz endlich geeinigt. Mit dem aktuellen Beschluss soll es unter anderem auch für Länder des globalen Südens einfacher werden, an Gelder für den Artenschutz zu kommen. Ein entscheidender Schritt, sagen Experten.
Fast alles, was wir nutzen, unsere Luft, das Trinkwasser, unsere Kleidung, unser Essen, selbst moderne Medikamente kommen aus der Natur. Deswegen sind wir als Menschheit ganz massiv auf den Schutz der Biodiversität angewiesen.
Auch wenn viele Kompromisse gemacht werden mussten, werten Teilnehmende wie Beobachter die Ergebnisse der Artenschutzkonferenz als Erfolg. Und vielleicht können davon bald auch noch mehr kleine lokale Projekte wie das von Michael Otjene am Viktoriasee profitieren.
Es waren Szenen, die an Straßenkampf erinnerten, heute in der griechischen Hauptstadt Athen. Vermummte Demonstranten, die Brandsätze auf Polizisten warfen. Zunächst hatte es aber friedlich begonnen, als Generalstreik und Protest von fast 200.000 Menschen. Sie wollten an die Opfer des schweren Zugunglücks in Nordgriechenland vor 2 Jahren erinnern. Damals starben 57 Menschen.
Brandsätze gegen Polizei und Parlament begleiten die Proteste in Athen. Zuvor sind nach Polizeiangaben landesweit mehr als 300.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie erinnern, meist friedlich, an die 57 Toten bei dem schweren Zugunglück vor 2 Jahren. Es gibt jede Menge Wut. Das waren ja vor allem junge Leute, die umsonst gestorben sind. Und keiner hat sich um die Sicherheit gekümmert. Wir trauern um sie, weil sie so sinnlos gehen mussten. Vor 2 Jahren. In der Nacht auf den 1. März kollidiert ein Intercity auf dem Weg von Athen nach Thessaloniki frontal mit einem Güterzug. 19 Minuten lang waren die Züge unbemerkt auf demselben Gleis unterwegs. In die Sicherheit war jahrelang nicht investiert worden. Ein Expertenausschuss kommt jüngst zu dem Schluss, alles ist schiefgelaufen. So sei die Unfallstelle unnötig schnell zugeteert worden. Und es ist unklar, was die große Explosion verursacht hat. Viele Angehörige glauben, es war undeklarierte, gefährliche Ladung im Güterzug. Selbst Ministerpräsident Mitsotakis schließt das nicht mehr aus. Diese Möglichkeit besteht und die Justiz wird die Wahrheit finden. Was soll ich noch mehr sagen? Mit der Aufklärung sind die meisten Griechinnen und Griechen unzufrieden. Wegen des Jahrestags des Zugunglücks hatten die Gewerkschaften zum Generalstreik aufgerufen. Das öffentliche Leben kam weitgehend zum Erliegen.
Etwa 4 Millionen Menschen bei uns leiden an sogenannten seltenen Erkrankungen. Das heißt, die Diagnose ist schwierig und kostspielig. Die Krankheiten sind meist nicht erforscht und wenn überhaupt nur aufwendig zu behandeln. Mehrere Krankenkassen und Universitätskliniken haben sich jetzt für ein Modellprojekt zusammengetan. Sie wollen genetische Untersuchungen anbieten. Unsere Reporterin hat einen kleinen Patienten begleitet.
Es dreht sich, macht Lärm, riecht gut. Timon ist von der Küchenmaschine fasziniert. Der 4-Jährige hat DUB15Q, eine seltene genetische Erkrankung, die seine Entwicklung verzögert. Er spricht kaum, hat spät laufen gelernt. Im Alter von 1 Jahr war klar, Timon entwickelt sich anders. Aber erst mit 2,5 erhielt er die Diagnose.
Es hat sich auch sehr, sehr lang angefühlt. Im Nachhinein betrachtet und mit dem Wissen, wie es vielen anderen Familien geht, war es tatsächlich eigentlich relativ kurz. Aber es waren lange 1,5 Jahre. Mhm.
Wie Timon haben etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland eine seltene Erkrankung. Das heißt, es sind jeweils weniger als 5 von 10.000 Menschen von der Erkrankung betroffen. Meist gibt es eine genetische Ursache. Doch umfassende Untersuchungen des Erbguts dieser Patienten wurden bisher nur selten gemacht. Wer die Kosten übernimmt, musste mit den Krankenkassen einzeln verhandelt werden. Das soll sich jetzt ändern. In einem Modellprojekt zahlen Krankenkassen in den kommenden Jahren die Analysen des gesamten Erbmaterials von Betroffenen. Pro Fall sind das 8.000 Euro. Bundesweit machen mehr als 20 Unikliniken mit.
Wir haben dadurch die beste und höchste Möglichkeit, die Ursache der Erkrankung tatsächlich zu erkennen. Dadurch haben die betroffenen Personen die Möglichkeit, den besten zurzeit verfügbaren Test zu erhalten.
Doch auch wenn die Diagnose Klarheit bringt, eine gezielte Therapie gibt es für die meisten Menschen mit seltener Erkrankung nicht. Das gilt auch für Timon.
Zum Sport. Selina Freitag hat allen Grund zum Strahlen. Bei der nordischen Ski-WM in Norwegen hat die Skispringerin von der Normalschanze Silber gewonnen, hinter der Slowenin Nika Preuz. Und kurz danach gab es noch einmal Silber für Deutschland. Und zwar für das Mixteam in der Kombination aus Springen und Langlauf. Gold ging hier an Norwegen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 1. März.
Morgen bestimmen noch Wolken das Himmelsbild, aber ab Sonntag sorgt Hochdruckeinfluss zunehmend für Sonnenschein. Heute Nacht gibt's viele Wolken und vor allem vom Osten bis in die Mitte sowie am Alpenrand zeitweise Regen, oberhalb von etwa 300 Metern auch Schnee. Morgen Vormittag weiterhin meist Wolken verhangen, besonders Richtung Osten noch Regen, im Bergland Schneeschauer. Am Nachmittag kommt dann zumindest regional die Sonne zum Zuge. Heute Nacht verbreitet nahe 0 Grad, vor allem im Südosten auch leichter Frost. Im östlichen Bergland morgen wieder Werte um den Gefrierpunkt, im Westen dagegen um 10 Grad. Sonntag im Norden weiter wolkig, sonst zunehmend sonnig, im Nordosten und Südwesten windig. Ähnliches Wetter erwartet uns auch zum Start in die neue Woche und am Dienstag wird es mancherorts frühlingshaft mild.
Mehr zum Eklat im Weißen Haus sehen Sie um 21.15 Uhr auf Tagesschau 24, dem Nachrichtenkanal der ARD. Die nächste Tagesschau hier im Ersten dann um 1.40 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.